Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Ja, wir investieren alle in Aktien, ETFs, Kryptos oder in Uhren, auch Schuhe tatsächlich und erhoffen uns dadurch einen passiven Gewinn. Aber es geht auch tatsächlich anders, ein bisschen kreativer. Manche nutzen dafür ihren grünen Daumen und züchten Pflanzen oder vermehren diese und verkaufen die dann, machen damit Geld. Sie ziehen dann verschiedenste Arten groß und stellen die dann online oder verkaufen diese am Markt. Und heute darf ich einen Gast bei uns begrüßen, der genau das macht. Daniel Kern ist Pflanzenverkäufer, Züchter in Wien und verdient sich so nebenbei Geld, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Hallo Daniel, danke für den Besuch im Studio.
Ich sage danke für die Einladung.
Und liebe Zuhörende, bevor wir jetzt, sagen wir mal, tiefer in die Blumenerde eintauchen, hier noch eine kurze Notiz. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, zu abonnieren. Dann seid ihr die Ersten, die eine neue Folge von uns hören können. Daniel, seit wann verkaufst du Pflanzen? Jetzt wollen wir darüber ein bisschen mehr wissen.
Angefangen hat das Ganze, ich schätze mal so Ende 2019, Anfang 2020. Die Pandemiesituation hat das Ganze dann etwas forciert. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin Musikproduzent, ich habe ein Musiklabel. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch Stewardess. Anfang der Pandemie war dann Stillstand. Also alle Konzerte, die vom Musiklabel waren, sind abgesagt worden. Musikproduktion war davor schon ist ein bisschen schwächer geworden, weil halt durch Stock-Homepages, die so auf einmal da waren, die ganzen kleinen Jobs eher weggefallen sind. Es gab immer wieder noch große Jobs. Also ich habe Sachen voll mit recht schönen Marken gemacht. Das war halt eher unregelmäßig, sage ich mal. Dadurch, dass wir dann auf einmal beide zu Hause waren und meine Frau schon davor ein bisschen so in die exotischen Pflanzen abgedriftet ist. Also das Hobby war davor schon da. Da war es halt eher nur Geld ausgeben. Sie hat die, um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, variegierten Pflanzen gesammelt. Das sind Pflanzen, die verschiedene Mutationen haben. Großteils Flecken. Das sind eher, also am Anfang waren es vor allem weiße Flecken, dann waren es gelbe Flecken. Das sind quasi einfach auf den Blättern Teile, die durch Mutationen an Chlorophyll verloren haben und die auch bleiben. Also es war jetzt kein Schaden an der Pflanze, sondern es war eine Mutation in der Genetik. Diese Genetik kann nur vegetativ vermehrt werden, also nur durch Ableger und Stecklinge. Dementsprechend, wenn eine neue Mutation entdeckt worden ist, dann ist wenigstens mal für einen gewissen Zeitraum der Preis der Pflanze eher hoch gewesen. Mit der Zeit ist er dann natürlich weiter runtergegangen, weil mehr Leute haben sie vermehrt, mehr Leute haben sie verkauft. Supply on Demand. Je mehr es am Markt gibt, desto weniger verlangen die Leute dafür. Wie gesagt, 2020 war es dann soweit, eben durch die Pandemie waren wir beide auf einmal viel zu Hause und das Gästezimmer war auch nicht mehr ganz so relevant. Dementsprechend hat meine Frau die super Idee gehabt, eine Pflanze für 1.500 Euro zu kaufen, die so circa 10 Zentimeter groß war.
Wow.
Und ja, für mich war das ein bisschen so, okay, es sind gerade alle Jobs irgendwie weggefallen. So, das ist circa die Miete. Bist du sicher, was du tust? Sie war es anscheinend, weil sie hat dann innerhalb kürzester Zeit, also die Pflanze hat uns auch anscheinend gern gehabt, weil aus der einen Pflanze sind auf einmal 100.000 Schößlinge von den Seiten rausgekommen. Die haben wir separiert und die einzelnen Schößlinge verkauft. Und ich glaube, innerhalb von einem Monat in etwa, sowas, vielleicht eineinhalb, hatten wir dann das Geld wieder drinnen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, passt, funktioniert, machen wir es besser. Dann haben wir das Gästezimmer mal umstrukturiert, also überall an den Wänden Regale aufgestellt, Lampen gekauft dafür und ja, mehr Pflanzen eingekauft. Und das Ganze ist dann wortwörtlich gewachsen.
Wow, das klingt echt super spannend. Also wo verkaufst du die dann? Also weil du auch gemeint hast, du hast sie dann eigentlich angeboten und dann hast du das Geld auch schon wieder drin oder ihr habt das Geld auch schon wieder drin gehabt. Wo hast du die dann an die Leute gebracht, die Pflanzen?
Also anfangs war das Ganze über Willhaben und über verschiedene Facebook-Gruppen. Das war so ganz, ganz am Anfang. Recht bald ist es dann etwas groß geworden, das Ganze. Dementsprechend bin ich wegen dem einen Gästezimmer, das kein Gästezimmer mehr ist, jetzt auch als Landwirt angemeldet. Also ich bin offiziell Bauer. Sorry, richtige Ausdrucksweise ist Urproduzent. Und dadurch, dass ich vorher schon selbstständig war, war das ein bisschen leichter. Ich musste nicht alles von neu beginnen, sondern ich habe halt nur Gewerbe zusätzlich anmelden müssen. Ich bin normalerweise bei der WKO. Das heißt, dort habe ich dann auch noch ein weiteres Gewerbe angemeldet und zwar ein Handelsgewerbe. Aus dem Grund, weil wir halt doch auch Zubehör immer wieder verkauft haben, was halt jetzt nicht in die Urproduzententätigkeit fällt. Ist auch recht interessant, weil wenn ich eine Pflanze kaufe und sie verkaufe, zählt es zum Handelsgewerbe. Wenn ich eine Pflanze kaufe, sie beschneide und dann verkaufe, dann zählt es zum Urproduzentengewerbe. Ja, dadurch, dass wir das Ganze offiziell gemacht haben, haben wir uns natürlich auch gedacht, okay, Homepage sollte her. Das heißt, es gibt eine Homepage, falls es wen interessiert, das ist kernplants.com. Und ja, weiters natürlich auch viel haben sind noch immer Sachen. In den Facebook-Gruppen haben wir es nach einer Zeit ein bisschen weniger gemacht. Da war die Community teilweise ein bisschen bedenklich. Instagram hat gut funktioniert, weiters dann auch eBay. Und mit der Zeit haben uns halt auch schon einige Leute gekannt. Also was ich sagen muss, im Grundlegenden ist, dass es eine ziemliche Community in dem Bereich gibt. Und die ist auch erst so mit Anfang Covid dann wirklich, wirklich groß geworden. Und die Leute sind alle sehr, sehr leibend gewesen. Also sehr, sehr interessante Leute aus den verschiedensten Feldern und eigentlich auch immer recht interessante Gespräche gehabt. Dementsprechend mit der Zeit, wenn man halt wirklich Raritäten hat, die sonst niemand hat. In Österreich ist es leichter als in Europa, aber auch Europa ist überschaubar. Dann kennt man sich halt mit der Zeit aus. Wer hat was und wen gibt's wo? Und das war auch ein großer Punkt. Also viele Leute haben uns dann halt auch direkt einfach angeschrieben, nicht das nur auf der Homepage geschaut, sondern haben gewusst, ey, dort könnte ich ja mal fragen, ob ich das finde, was ich suche.
Das heißt, du würdest doch sagen oder hast auch bemerkt, dass das Interesse von den Leuten auch immer größer wird oder immer mehr wird. Du meintest doch, also mit der Corona-Zeit ging es dann los. Also vielleicht haben die Leute auch einfach Interessen entwickelt, die sie vorher nicht gehabt haben.
Ja, Covid war crazy. Also die ersten zwei Covid-Jahre waren echt heftig. Die Leute haben trotzdem Urlaubsgeld bekommen natürlich, also 13., 14. Und mit Urlaub fahren war halt nicht so viel. Dementsprechend, glaube ich, haben sehr viele geschaut, dass sie ihre eigenen vier Wände etwas schöner gestalten und vielleicht ein bisschen mehr begrünen, nachdem man dauernd eingesperrt war. Und ja, ich meine, es kommt drauf an. Wir haben hier im Dritten den Prater, wir haben den Stadtpark, wir haben den Botanischen Garten. Da ist auch ein bisschen Auslauf, aber es ist halt trotzdem noch was anderes. Die Leute haben halt anscheinend eher dahin bedacht, dass sie ihr eigenes Zuhause verschönern. Und viele von denen, die damit angefangen haben, dann auch eben in die regierten Pflanzen gekommen sind. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, ist halt irgendwo ein Sammelaspekt bei dem Ganzen dabei. Und Leute stehen auf Sammeln, wie du es vorher erwähnt hast, egal ob Schuhe, Uhren, Handtaschen, whatever. Pflanzen ist halt ein weiteres Gebiet dafür anscheinend. Und ja, die Community ist also in den ersten zwei Jahren von Covid ist extrem gestiegen. Nach Covid ist es ein bisschen abgeflacht, aber man hat schon gemerkt, dass die Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, dann auch weiter dabei geblieben sind.
Also ich habe mich auch so ein bisschen umgesehen bei den Pflanzenarten und es gibt ja da zum Beispiel die Monstera, eine sehr beliebte Zimmerpflanze und da gibt es ja auch verschiedene Arten und ich habe zum Beispiel gesehen, diese Thai Constellation ist eine sehr teure Art von Monstera, da kostet eine große Pflanze mit vielen schönen Blättern schon ein paar hundert Euro, bis zu 900 Euro habe ich zum Beispiel gesehen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel eine Efeutute ist eine recht günstige Pflanze, die dann überall hinaufklettert, aber kriegt man schon einen Ableger um wenige Euro, sage ich mal. Also wie würdest du sagen, wie entstehen diese Preise überhaupt?
Also ich würde es vielleicht als erstes weniger mit einer Efeutute vergleichen, sondern vielleicht mit einer grünen Monstera. Das ist naheliegender. Die gibt es beim Obi für 60, 70 Euro große Pflanzen. Wenn man dafür auf Willhaben schaut, dann kriegst du es auch für einen Zehner. Da ist der echte Preis. Es hat angefangen, die Albo Monstera war eigentlich eine von unseren ersten auch. Das war eben die Monstera mit weißen Flecken. Die war damals auch noch eher hochpreisig, also die gab es so in, waren jetzt nicht riesig, aber waren schon ein paar Blätter dran, die waren so für 400-500 zu haben, sowas. Sind nicht so drastisch gefallen wie andere, ich meine mittlerweile ist ein Ableger davon auch nur noch bei 20-30 Euro, aber ein Ableger, also ein Stückel Stamm, ein Blatt und ein bisschen Wurzel, rentiert sich noch immer. Später ist dann die Monstera Aurea gekommen, das waren die gelben Flecken, später dann eben die Thai Constellation, die du angesprochen hast. Wie vorher erwähnt, es geht vor allem darum, zu welchem Zeitpunkt man damit anfängt oder zu welchem Zeitpunkt man welche Pflanze hat. Damals war die Monstera Albo recht teuer. Mittlerweile kriegst du die gleiche Pflanze in der gleichen Größe für wahrscheinlich ein Hunderter auch. Ähnlich war es bei der Monstera Aurea. Ich weiß noch, die war im Tausenderbereich. Mittlerweile ist sie eher so bei 200, 300 vielleicht angesiedelt. Auch bei der Thai Constellation kommt es immer stark darauf an, wer sie verkauft, wo du sie herbekommst. Wie du gesagt hast, große sind eher so im paar Hunderterbereich. Wobei auch von den großen habe ich immer wieder schon welche gesehen für 100, 200, 300. Was man auch nicht vergessen darf, ist, es kommt auch sehr auf die Panaschierung drauf an. Also wie großflächig die Flecken ausfallen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Blatt hast, wo die eine Hälfte grün ist und die andere Hälfte weiß ist, dann nennt man das Half Moon. Das ist um einiges wertvoller, als wenn du nur ein paar kleine Sprenkel drauf hast. Es gibt Leute, die Half Moon nicht so gerne haben, aufgrund von der Vermehrung dann. Aber je mehr Weißanteil, desto besser. Außer es ist zu viel Weißanteil, weil dann geht dir die Pflanze ein. Dadurch, dass kein Chlorophyll mehr da ist, kann sie recht schwer Stoffwechsel betreiben. Also ganz weiße Pflanzen sind dann doch auch nicht so gut. Aber das sind so die zwei Faktoren. Das eine ist der Zeitpunkt, das andere ist die Panaschierung. Und natürlich die Größe, das ist sowieso klar. Allgemein ist das Ganze etwas risikoreich.
Also keine gute Anlage, würdest du sagen, oder je nachdem?
Es kommt ganz drauf an. Also Als passive Anlage würde ich es eher nicht nehmen, weil man sollte schon ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Kommt aber auch darauf an, was für Pflanzen es sind. Billigere Pflanzen, da fällt der Preis nicht mehr viel. Dementsprechend, das wäre vielleicht eine gute Anlage, da braucht man dann halt aber auch die Kapazitäten dafür, also einen größeren Raum. Bei anderen Pflanzen ist es halt wirklich sehr volatil. Krypto im Vergleich ist nicht ganz so volatil dagegen. Um das vielleicht mit einem Beispiel besser vor Augen zu führen, wir hatten eine Pflanze, die Monstera Adansoni Mint war das. Der Unterschied bei Mint-Variegationen ist, dass sie eigentlich immer gleich stabil bleiben. Eigentlich deswegen, weil bei der war es nicht so. Ich weiß noch, die haben wir eingekauft, glaube ich, auch irgendwo. Es war eine Pflanze, kleine Pflanze, wenn ich so 20, 30 Zentimeter groß führe. Ich glaube, irgendwas zwischen 4.000 und 6.000 Euro war das damals. Aus dem guten Grund, weil wir wussten, wo wir sie kaufen können und niemand sonst in Europa hatte sie. Dementsprechend die Pflanze gekauft, bisschen wachsen lassen, vermehrt und dann angefangen zu verkaufen. Das Geld haben wir Gott sei Dank wieder reinbekommen. Innerhalb von, ich schätze mal so einem Dreivierteljahr, ist der Preis von einem Ableger, also wir haben eine ganze Pflanze gekauft, aber ein Ableger war damals so zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Der Preis von dem Ableger ist innerhalb von dem, sage ich mal, jetzt halbes Dreivierteljahr von 1.000, 2.000 Euro auf 60 Euro gefallen. Also das ist dann doch etwas sehr volatil. Dementsprechend muss man halt schon sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, weil wenn man nur solche Einkäufe macht, um dann Kapital anzulegen, ist vielleicht eher ungut.
Mhm. Also wie bei der Börse, man muss sich eigentlich ein bisschen einlesen.
Sollte man. Oder jemanden haben, der es für einen macht. Es kommt darauf an, wie viel Geld man hat.
Jetzt wollen wir gleich auf jeden Fall noch mehr darüber wissen, also wie viel Geld man tatsächlich machen kann mit den Pflanzen. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bleibt dran.
Hallo, mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standardforum durch KI und Machine Learning Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sichereren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at/wirsuchen.
Jetzt möchte ich eigentlich zu meiner spannendsten Frage kommen oder eine sehr wichtige Frage, würde ich sagen, zu dem Thema. Wie viel Geld kann man jetzt wirklich verdienen? Also könntest du jetzt sagen, naja, Musik produzieren könnte ich jetzt sein lassen, ich mache jetzt nur noch die Pflanzen oder was kannst du uns verraten?
Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich glaube, jeder Selbstständige, der gerade zuhört, weiß, es gibt gute und schlechte Monate. Dementsprechend sich auf etwas verlassen. Wir haben ja dieses schöne Sprichwort, sich auf jemand verlassen, da ist man schnell verlassen. Ist auch so, mit, wenn man sich auf etwas verlässt, Zeiten ändern sich. Dementsprechend, ich kann die ersten zwei Covid-Jahre in keinster Weise in Relation stellen, so wie es jetzt ist. Es kommt auch sehr darauf an, wie viel man irgendwo damit zu tun hat, weil ich bin seit 1,5 Jahren Papa geworden. Dementsprechend habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit, mich um, also die Pflanzenpflege haut Gott sei Dank so weit hin, aber das ganze Homepage-Stücken hochladen, das sollte halt dann doch eher professioneller sein als auf den Plattformen. Dementsprechend immer mit einer Fotobox, die Fotobox aufbauen, die Lampen aufbauen, da die Bilder machen, das ist halt zeitintensiv. Auch die Pflanzenpflege ist zeitintensiv. Wenn man 400-500 Pflanzen zu Hause hat, dann dauert das schon eine Zeit. Außerdem sind variegierte Pflanzen weitaus fragiler. Man darf nicht zu viel gießen, weil sonst werden die weißen, gelben Flecken sofort braun. Andererseits sollte man auch nicht zu wenig gießen, weil sonst geht einem auch die Pflanze irgendwann ein. Dementsprechend ist halt wirklich jeden Tag was zu tun. Und deswegen ist es wirklich, wirklich schwer zu sagen, es gibt Monate, da komme ich zu nichts. Und dementsprechend kommt auch mehr oder weniger nichts rein. Ich meine, natürlich, es gibt immer wieder die Ausnahmen, wo halt dann ein Stammkunde anruft und sagt, hey, habt ihr vielleicht das? Oder jemand fragt, hey, was habt ihr denn gerade auf Lager? Aber vom Online-Business her, wenn ich nichts hochlade, dann kann niemand was kaufen. Auf der anderen Seite hatten wir eben Monate, da waren wir bei 12.000, 15.000, sage ich jetzt mal um den Dreh. Man muss natürlich einige Sachen abziehen, was den Transport betrifft, was das Phytozeugnis betrifft, das man braucht, um auszuführen und so weiter. Und die schönen Dinge des Lebens, Steuerberater und so. Wie gesagt, das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich würde mich nicht nur drauf verlassen, aber ich bin noch so ein Mensch, ich könnte niemals nur an einem Projekt arbeiten. Ich teile mich da ganz gerne auf und versuche mehrere Sachen weiterzubringen.
Also du hast doch gesagt, 500 bis 600 Pflanzen bei euch daheim. Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie seid ihr da aufgestellt? Du hast doch gesagt, das Gästezimmer hat sich dann umgewandelt zum Pflanzenzimmer. Was braucht man denn an Equipment? Sind das bestimmte Lampen auch oder muss man wegen der Luft aufpassen? Also wie sollte man sich da aufstellen daheim?
Sowohl als auch. Die Lampen sind, also man sollte Vollspektrumlampen verwenden. Das heißt Lampen, die einen ausgewogenen, vor allem Rot- und Blauanteil haben. Das ist das, was für Pflanzenwachstum wichtig ist. Man weiß mittlerweile auch, dass UV-Licht nicht so schlecht ist. Infrarot ist auch bei vielen dabei. Ob es was bringt, ist fraglich, weil halt die Distanz, die das Licht ablegen kann, nicht ganz so weit ist. Kommt auch darauf an, welche Pflanzen wir haben. Sowohl welche, die eher weniger Licht brauchen. Da haben wir 40 Watt Lampen für einen, so ein Regal. Auf der anderen Seite haben wir auch größere Lampen. Die sind dann meistens irgendwo aus Growshops. Die machen das doch schon länger mit Lampen.
Da kann man bestimmt lernen, einiges.
Ich denke auch. Aber ja, wir haben halt einfach ein bisschen gegoogelt und geschaut und verglichen sowohl Preis-Leistungs-Verhältnis als auch, was die Spektren der Lampen sind. Also für die größeren Pflanzen haben wir so 150 Watt. Insgesamt haben wir, lass mich überlegen, 3 von den großen Lampen hängen und so 9 von den kleinen Lampen. Das ist einmal das eine. Lampen sollte man sich zulegen. Es geht natürlich auch, wenn man ein schönes Haus mit Wintergarten und so hat. Sicher, ich habe es nicht. Dementsprechend waren die Lampen eher näher. Das zweite ist natürlich, die Luftfeuchtigkeit ist auch ein Thema, aber das kommt immer darauf an, was für Pflanzen es sind. Manche Pflanzen brauchen nicht ganz so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Bei manchen kommst du unter 70-80% einfach nicht durch. Das sind eher weniger die, auf die wir uns spezialisieren. Wir haben doch lieber Pflanzen, die vielleicht auch ganz gut für die Wohnung sind, weil durchgehend 80% in einem Zimmer zu haben, wird irgendwann problematisch für die Wände. Die Luftfeuchtigkeit schwankt, aber wir sind meistens so zwischen 60% und 70%. Wenn die Tür gerade lange offen ist, weil wir viel herumtragen, dann ist es vielleicht unten bei 50. Wenn wir gerade alles gegossen haben, dann geht es vielleicht kurz mal rauf auf 80, aber das auch nur einmal kurz über Nacht. Also mit Schimmel hatten wir Gott sei Dank bis jetzt noch kein Problem. Lass mich überlegen, was braucht man sonst noch? Man braucht das richtige Substrat. Damit sollte man sich halt auch auseinandersetzen. Also im Endeffekt ist es bei den meisten Aroiden, und das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben, also Monsteras, Philodendren, eher so, dass man ein bisschen einen chunkieren Mix hat. So etwas, was luftdurchlässig ist, dass es auch halbwegs schnell austrocknet, weil wenn zu lange zu feucht, hat man schnell braune Flecken auf den Blättern. Ja, das und ein bisschen ein grüner Daumen schadet auch nicht.
Wie schnell kennt man sich dann überhaupt aus? Du hast anfangs auch erwähnt, mal sind es weiße Flecken, mal sind es gelbe Flecken zum Beispiel. Also muss man da genau die Kreuzungen kennen, um dann verschiedenste schöne Varietäten zu haben sozusagen?
Müssen ist vielleicht etwas übertrieben gesagt. Es ist definitiv vorteilhaft, vor allem wenn man sie verkaufen will, dass man den Leuten halt auch erklären kann, was sie da kaufen. Ich sage mal, eine große Hilfe ist meine Frau. Vielleicht für die Background-Story, meine Frau ist in China aufgewachsen und ihr Großvater hat Landwirtschaft studiert, ist auch in einigen Büchern in China vertreten, dementsprechend hat sie da schon ein bisschen Know-how mitgenommen. Ich habe mich immer für Pflanzen interessiert, ich hatte halt immer auch schon damals vor meiner Frau in meiner Wohnung recht viele Pflanzen in der Wohnung und ich mag Natur, kurz gefasst. Wenn man sich für was interessiert, dann fängt man natürlich auch an, sich damit zu beschäftigen, dementsprechend sich durch die verschiedenen Foren durchzulesen, durch die verschiedenen Artikel, sich YouTube-Videos anzuschauen und so weiter. Und ja, natürlich, es geht Hand in Hand, also eben bezüglich der verschiedenen Kreuzungen. Klar, mit der Zeit schnappt man Sachen auf, mit der Zeit erinnert man sich an Sachen. Meine Frau ist da oftmals besser dabei herauszufinden, was gerade im Trend ist und was weiter gut im Trend bleiben könnte. Auf der anderen Seite interessiert es uns natürlich beide, wenn wir irgendwas Neues dazu bekommen. Ah cool, woher kommt das eigentlich und wie hat sich das ergeben, dass sie jetzt so ausschaut, wie sie ist? Bei manchen Pflanzen ist es nachvollziehbar, bei manchen Pflanzen ist es einfach eine Mutation, die so entsteht und dann ist es halt die normale Pflanzenbezeichnung, die es davor auch schon gab, mit dem Zusatz Variegata.
Und was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr auf Urlaub seid? Oder wie muss man da aufpassen mit den Haustieren zum Beispiel, dass sie da nichts anknabbern?
Also unsere Katzen interessiert es überhaupt nicht. So, denen sind die Pflanzen recht wurscht. Auf der anderen Seite ist auch meistens die Tür zum Pflanzenzimmer zu. Dementsprechend, ja, ganz so vertrauen tue ich dann auch nicht drauf. Urlaub ist immer ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn Urlaub bei uns, dann ist es doch meistens länger. Also dadurch, dass meine Frau aus China kommt und ihre ganze Familie dort ist. Wenn wir mal rüberfliegen, dann sind es doch gleich einmal 1-2 Monate. Und wir haben auch Katzen. Dementsprechend muss sowieso jemand kommen. Nur ein Katzensitter, sondern auch ein Pflanzensitter. Das letzte Mal, wo wir eben, ich war 2 Monate weg, sie war 3 Monate weg. Das erste Monat konnte ich mich drum kümmern, dann war ich halt auch weg. Und da habe ich dann meinen besten Freund eingeteilt oder ihn höflich gebeten darum natürlich. Und ich glaube, es war ihm nicht so die größte Freude, jeden Tag vorbeizukommen und zu schauen, ob irgendeiner von den 100.000 Töpfen trocken ist. Aber er hat es gemacht. Und um fair zu sein, er hatte eigentlich davor keine Ahnung von Pflanzen. Ich habe ihm eine kurze Einweisung gegeben, das war so ein Nachmittag. Und er hat es eigentlich sehr gut hinbekommen. Dementsprechend ist es nicht unbedingt notwendig, sich zu 100% mit dem Ganzen auszukennen, um damit zu starten. Und natürlich gab es ein paar kleinere oder größere Verluste in der Zeit, aber damit habe ich gerechnet. Und wir haben auch davor versucht, dass wir so viel wie möglich am Bestand wegbringen, damit er halt doch ein bisschen weniger zu tun hat. Er hat Vollzeit gearbeitet zu dem Zeitpunkt auch, also hat noch einen zweiten Job dazu bekommen. Das war dann doch vielleicht etwas viel.
Also apropos sich auskennen, also was wären jetzt so deine Tipps, wenn man jetzt wirklich damit anfangen will? Welche Pflanze sollte man sich als erstes holen und mit welchem Equipment kann man anfangen? Was wären so diese wirklichen Starter-Tipps?
Ich würde mich am Trend orientieren. Wenn man es als Hobby machen will, ganz egal, was einem gefällt. Wenn man das Ganze vielleicht auch mit einem finanziellen Aspekt betrachtet, würde ich zurzeit wahrscheinlich zu Alokasien und Anthurien raten. Die sind gerade ziemlich im Trend. Da sollte man halt auch schauen, dass man vielleicht nicht unbedingt die Sachen nimmt, von denen es schon Hunderttausende am Markt gibt. Der beste Research ist, Plattformen anschauen. Sei es Willhaben, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es wo auch immer man sonst Pflanzen einkaufen würde. Alokasien tendieren dazu, etwas billiger zu sein. Das ist vielleicht leichter für den Anfang. Auf der anderen Seite sind sie auch ein bisschen haglicher. Also bei denen darf es nicht zu trocken werden, aber sollte auch nicht zu feucht sein. Das ist anfangs vielleicht ein bisschen schwierig. Das Schöne bei Alokasien ist, dass man sie anders vermehrt. Die produzieren Rhizome unterirdisch. Und wenn die groß genug sind, treiben sie entweder eh schon im Topf aus oder wenn man die Pflanze umtopft, kann man diese Rhizome abnehmen und die dann weiter vermehren. Das heißt, man muss nicht unbedingt die große Pflanze jedes Mal zurückschneiden, was es auch schön macht, wenn man nicht da nur halbe Pflanzen zu Hause hat. Bei Anthurien ist das Vermehren etwas schwieriger, dafür sind sie im Allgemeinen, würde ich sagen, etwas pflegeleichter. Kommt auch ganz drauf an, welche. Es gibt auch ziemlich schwierige Anthurien, aber im Großen und Ganzen sage ich, Anthurien halten es länger aus, wenn sie nicht so feucht gehalten werden. Also wenn sie lange trocken sind, ist auch okay für sie. Das Vermehren ist halt, wie gesagt, etwas schwerer, weil man ziemlich eng schneiden muss zwischen zwei Luftwurzeln mit einer kleinen, feinen Klinge. Das ist ein bisschen...
Ja, ist halt immer noch ein Lebewesen. Also, ne?
So ist es. Und man sollte halt auch nicht viel kaputt machen, vor allem bei teuren Pflanzen, weil das geht dann auch irgendwann ins Geld.
Also Fazit, private Geldanlage, Pflanzen, ja oder nein?
Aktiv oder passiv?
Ich denke mal, aktiv ist man ja da irgendwie immer.
Passiv nebenbei, schwierig, weil man muss sich halt um die Pflanzen kümmern. Man muss schauen, wo man sie losbekommt. Auch in der ganzen Community ist es doch so, dass man nicht sagt, ich habe die Pflanze, sondern man macht dann halt ein paar Bilder von jeder Pflanze und man verkauft auch nur die Pflanze, die man herzeigt, weil es halt eben, wie gesagt, auf die Variegation drauf ankommt. Wie viele Flecken hat die Pflanze? Wo sind sie? Wie schaut sie aus? Sind irgendwelche Beschädigungen an der Pflanze und so weiter? Dementsprechend fällt es einmal als passives Einkommen, würde ich sagen, durch, weil du hast halt doch recht viel Zeitaufwand dafür. Wenn du es gut machst, geht es als aktiver Side-Hustle definitiv. Also das kann schon ein ganz gutes Nebeneinkommen sein.
Ja, wir nehmen also mit aus dieser Flora-Folge, sage ich jetzt mal. Es ist doch ein Risiko, man sollte aufpassen, sich am Trend orientieren, was die Pflanzen betrifft und auch ein bisschen einlesen und ein bisschen ein grüner Daumen schadet auf jeden Fall nicht. Vielen Dank, Daniel, dass du mich heute im Studio beehrt hast. Und liebe Leute da draußen, danke euch auch fürs Einschalten. Vielleicht sind ja manche von euch jetzt tatsächlich interessiert und schon am Weg, um Pflanzensamen einzukaufen. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine super gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.